man darf sich jetzt nicht täuschen lassen, wenn man jetzt sagt, ein eBay wächst um plus 20% oder ein das Autogeschäft wächst irgendwie 39%. Ja, ist alles gut und das sind auch vernünftige Beträge, aber trotzdem sind die von den Umsätzen, die über das Werbegeschäft kommen, aber auch von der technologischen Infrastruktur ganz, ganz weit entfernt noch von dem, was Amazon heute bietet. Und das ist natürlich insbesondere für Marken so eine besondere Situation, weil sie natürlich die Ansprüche, die sie auf Amazon erlernt haben an Werbelösungen, auf die anderen Plattformen transferieren.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ahead on Marketplaces. Dieses Mal eine Sonderedition. Ich war nämlich zu Gast im Podcast Let's Talk Marketplace von unseren Kolleginnen Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Und da haben wir über das Thema Retail Media auf Marktplätzen gesprochen. Ich war sozusagen Interviewgast und wir haben uns entschieden, die Folge nicht nur bei den beiden im Podcast zu veröffentlichen, sondern eben auch hier bei Ahead on Marketplaces. Also nicht wundern, dass die Folge so eine etwas andere Struktur hat. Ich finde, die ist richtig cool geworden, hat großen Spaß gemacht, mich mit den beiden auszutauschen. Und jetzt würde ich sagen, direkt rein und ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Talk Marketplace. Ich freue mich wirklich, dass ich jetzt nach 2 Wochen wieder hinter dem Mikrofon sitzen darf. Es ist auch höchste Zeit, wie ich gerade gemerkt habe. 2 Wochen raus, schon vergisst man, wie die Technik funktioniert. Schlimm ist das. Naja, aber ich konnte halt nicht. Ne? Also erst war ich beim Moderieren auf dem Shopper Community Day und dann im Urlaub am Lago Maggiore und aus dem Zelt draußen mache ich bestimmt keine Podcasts. Deswegen durfte das die Valerie alles alleine machen. Aber so was ich so gehört habe, hast du das ja anscheinend prima hingekriegt. Zumindest in 2 Folgen erschienen und die haben sich auch eigentlich ganz rund angehört. Oder Valerie, lebst du noch?
Ja, definitiv. Ehrlich, es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Ich durfte ja in verschiedenen Sprachen das auch noch machen und dann alleine hier am Mischpult sitzen quasi. Aber hat gut funktioniert. Und jetzt bin ich aber auch wieder froh, dass du da bist, weil das macht es ein bisschen stressfreier auf jeden Fall. Overall würde ich auch sagen, nicht nur beim Podcast aufnehmen. Ich bin froh, dass du wieder da bist.
Ja, ist schon. Ich hatte auch ein bisschen, also zwischendrin schlechtes Gewissensanfälle, wenn man so dann doch komplett raus ist. Aber naja.
Nee, darf man nicht haben.
Nee, eben.
Deswegen sind wir zu zweit, dass die andere covern kann.
Genau, und dann kommt man ja auch voll energetisiert wieder zurück aus dem Urlaub.
Also, ja. Wie geht's deinem Rücken?
Gut, ehrlich gesagt, tatsächlich. Valerie verarscht mich, weil ich beim Campen war, also im Zelt.
Und, ich würde das nie zelten gehen,
ey. So ab dem Alter von 40 überlegt man sich dann, wie dick die Isomatte sein sollte, damit man am nächsten Tag noch aufstehen kann. Aber das hat tatsächlich recht gut funktioniert und es war schön und sonnig. Wir sind dann über die Alpen rübergefahren, weil das der einzige Sonne. Ort war, wo es nicht geregnet hat. Mhm. Aber dafür auf dem Weg zurück dann natürlich gleich hier voll in den Katastrophenfall und in die südbayerische Sinnflut reingefahren. Zum Glück ist der Fluss in meinem Städtchen relativ friedlich, sonst dürfte ich heute wahrscheinlich wieder nicht aufnehmen, sonst müsste Senf Sandsäcke füllen oder irgend so ein Mist. Naja, nein, ich hoffe mal, das bleibt so, auf Holz geklopft und spreche viel lieber mit dir heute wieder über Marktplätze und da speziell über das Boom-Thema der Marktplatzbranche. Darum geht es nämlich heute, um Retail Media auf Online-Marktplätzen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir unseren heutigen Gast begrüßen dürfen, der mich schon ganz viele Jahre durch den E-Commerce begleitet, als Interviewpartner und Statementgeber und Hintergrundinfos rüberreicher und mit spannenden Menschen Vernetzer, natürlich als Bühnenspeaker auch bei der Marketplace Convention und als Podcast-Kollege. Herzlich willkommen, Florian Vette, Co-Gründer der Marktplatzagentur MoveSell und Co-Host des Podcasts Ahead on Marketplaces. Grüß dich, Flo.
Moin, moin. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ja, ich freue mich auch voll, dass du da bist, Flo. Wir haben jetzt da schon auch eine Menge Podcasts aufgenommen. Ich glaube, du bist echt derjenige, mit dem ich am meisten Podcasts bisher aufgenommen habe, abgesehen von Ingrid natürlich. und wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, haben schon miteinander gearbeitet, nebeneinander gearbeitet, uns gegenseitig verbunden. Und wir haben ja dieses Jahr auch wieder was gemeinsam vor. Dazu später aber mal mehr. Vorher wollten wir dich aber mal kurz vorstellen, weil dich ja noch nicht jeder so gut kennt, wie wir dich kennen. Von daher mal kurz 3 Sätze. Wer bist du?
Ja, sehr gerne. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von MoveCell. Wir sind, das ist echt jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, so 2015, 2016 als Amazon-Agentur gestartet. Und hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wir dürfen heute mit der Agentur diverse mittelständische Marken international, unter anderem auch im Bereich Retail Media auf Marktplätzen wie Amazon, Otto und Co. betreuen. Dabei nutzen wir insbesondere so der eigene Technologie. Das heißt, wir haben unsere eigene BI namens Robt gebaut, die wirklich auf Amazon Analytics ausgerichtet ist. Ja, und das dürfen wir heute machen für viele große Marken. Ich glaube, was man so kennt, ist vielleicht ein Trixi, VD, Thermos, so ein paar andere. Ja, und dann haben wir 2021 den Ahead on Marketplaces Podcast gelauncht. Und dürfen wir ja auch ihr, so die Marktplatz-Community, die ja immer noch so am Entstehen ist, das kann man, glaube ich, so richtig sagen, mit Infos versorgen. Das macht großen Spaß. Und jetzt merke ich schon, während ich es vorgestellt habe, dass ich eher so ein bisschen das Unternehmen und gar nicht so sehr mich vorgestellt habe. Aber irgendwie hängt es ja doch irgendwie so zusammen, weil das war so das, was ich in den letzten Jahren halt gemacht habe.
Mhm. Und was kannst du im Marktplatzbusiness am besten, Flo?
Ja, also da muss man schon sagen, haben wir die Amazon-Spezialisierung eben von Anfang an gehabt. Dementsprechend haben wir da auch den höchsten Partnerstatus. Und wenn ich mir jetzt eine von ganz vielen Sachen herausschälen müsste, dann ist es wahrscheinlich die Betreuung von Marken im Bereich Advertising auf Marktplätzen, weil wir da vieles drumherum gebaut haben, wie eben die BI und Co. Und dementsprechend freue ich mich auch total, dass wir darüber sprechen. Ich habe das am Anfang auch alles mal selber gemacht mit meinem Co-Gründer Moritz. Ich weiß noch, wie ich dann da wirklich, also wir haben, das ist so der erste Kunde, den wir hatten, das war ein Unternehmen so aus dem Teichbereich, so das war 2015, 2016, so, und die haben eben über Amazon im Jahr 45.000 Euro Umsatz gemacht und innerhalb von einem Jahr haben die dann einen mittleren siebenstelligen Betrag gemacht auf dem Marktplatz und da haben wir gemerkt, Mensch, irgendwie da ist richtig was los auf dem Marktplatz, da entsteht immer mehr, da gab es damals irgendwie im Bereich Werbung gab es dann noch, da gab es nur automatische Kampagnen und sonst gar nichts. Also da, wo viele andere Marktplätze heute stehen, werden wir noch drüber sprechen, aber Amazon hat absolute Kinderschuhe damals. Ja, und da sind wir gestartet, haben wir gemerkt, Mensch, irgendwie das funktioniert gut und da habe ich wirklich dann auch nächtelang Kampagnen geschrubbt, bis zum geht nicht mehr und dementsprechend, glaube ich, habe ich da nach wie vor so ein halbes Bein im Maschinenraum stehen, mache jetzt aber natürlich heute, weil wir ja auch einige Leute sind bei uns, in erster Linie die strategische Arbeit im Hintergrund.
Ja, und genau, das ist ja auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, über Retail Media zu sprechen. Sind wir auch schon fast mittendrin im Trendthema. Bevor wir damit weitermachen, lass uns vielleicht kurz noch einen Blick auf den Oktober dieses Jahres werfen. Da bist du nämlich auch wieder bei mir auf der Bühne, der Marktplatz Convention, die am 23. 24. Oktober in Köln im Komet stattfindet, so ganz nebenbei, falls jemand den Termin noch nicht mitbekommen hat. Erzähl doch mal kurz, über welches Thema du da wahrscheinlich reden wirst.
Das wird auch wieder ums Thema Retail Media gehen. Ich tue mir ein bisschen schwer, das jetzt schon ganz konkret zu machen, weil wir natürlich jetzt noch so ein bisschen feilen, was wird es nachher ganz genau sein, wie welchen Titel nehmen wir da, weil es durchaus verschiedene Ausrichtungen da geben kann. Ich hatte letztes Jahr den Vortrag gemacht über Powerbar, wie man die Sportmarke international, also länderübergreifend im Bereich Advertising zum Wachsen bringt. Und das ist ja auch sehr gut angekommen. Und dementsprechend werde ich mir da wieder ein ähnliches Thema im Bereich Retail Media suchen. Ich werde da nicht ganz rauskommen. Aber den genauen Titel, den werde ich noch nicht rausgeben, weil ich glaube, da muss ich nochmal irgendwann dann eine Rolle rückwärts machen. Und dementsprechend weiche ich da nochmal ganz frech aus.
Ich halte einfach fest, wir kriegen wieder einen spannenden Retail-Media-Case. Das ist auf jeden Fall schön. Genau, und außerdem sorgen wir gemeinsam dafür, also ihr von MoveCell und wir vom Marketplace Universe, dass den Teilnehmern der Marcon auch abends nicht langweilig wird. Oder Valerie, magst du da schon mal ein bisschen was verraten?
Ja, genau. Wir haben gedacht, wir spinnen mal so ein bisschen mehr Programm um die Marktplatz-Convention und die Abende. Und nachdem ja Flo und ich letztes Jahr die Marktplatz das AOM zusammen quasi gemacht haben auf der Marktplatz-Convention, haben wir uns gedacht, machen wir uns doch zwei Events draus. Und zwar wird es am Vorabend von der Marktplatz-Convention ein Event geben von der Marketplace Universe, also von Ingrid und mir, heißt dann Marketplace Connect mit Kaufland zusammen. Und am Mitteabend, quasi am normalen AOM-Abend, sag ich mal so, ja, da werdet ihr, ja, da könnt ihr wieder zum AOM gehen und könnt euch dafür anmelden. Genau, Anmeldungen gibt's ab dieser Woche und da sind wir schon gespannt, auf welchem Event wir euch alle treffen.
Ja, auf beiden hoffentlich.
Wenn ihr in Köln dabei seid. Beiden hoffentlich.
Ja. Ich freue mich da total.
Genau.
Also ich muss sagen, man nennt es mal Side-Events. Das ist ja auch bei der OMR halt irgendwie so ein Riesenthema. Ich habe von ganz vielen gehört, dass irgendwie Leute lieber auf die Side-Events gehen, als irgendwie auf so ein Main-Event. Also, dann würde ich mir jetzt bei der Marketing-Convention nicht anmaßen, zu sagen, das sind ja super viele spannende Vorträge. Aber es ist natürlich irgendwie schön zu sehen, wie der Kosmos wächst. Und ich glaube, gerade so diese dezenten Networking-Events, ne, wie ihr das jetzt am Vorabend macht und wir im ersten Veranstaltungsabend, sind, glaube ich, genial, da wirklich dann in den Austausch zu gehen, Erfahrungen auszutauschen, das Gehörte vom Tag oder eben, was einem für Themen gerade beschäftigen. Das wird gut, da freue ich mich drauf. Und lecker hoffentlich auch.
Ja, genau. Ich freue mich auch mal drauf. Ja, das war richtig cool. Freue ich mich drauf. Gut, soweit zum Oktober. Habt ihr hoffentlich alle auf dem Plan. Kleiner Service-Hinweis noch. Wenn ihr nach Köln kommen wollt und euer Ticket schon habt, solltet ihr euch am besten auch das Hotelzimmer relativ bald reservieren. In der Woche und in der Vorwoche ist nämlich in Köln noch einiges andere los und es wird jetzt schon ein bisschen eng in der Stadt. Also, kleiner Service-Hinweis. Naja, gut. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, was sich letzte Woche so getan hat. Ich habe auch ein bisschen fleißig News gesammelt übers Wochenende. Erstmal, wir haben in den letzten Wochen immer wieder hier im Newsflash viel über TikTok gesprochen und da haben sich die Ankündigungen für TikTok Shop immer so nach vorne verschoben. Und zuletzt konnte man lesen, dass wohl TikTok Shop schon im Juli nach Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Irland kommt. Diese Pläne scheinen jetzt aber fürs Erste auf Eis zu liegen, berichtet zumindest Bloomberg. Und laut diesem Bericht, indem sie sich auf mehrere Insider beziehen, will sich TikTok jetzt doch wohl mehr aufs US-Geschäft und da würde ich jetzt mal sagen, auf den kommenden Rechtsstreit konzentrieren, um im Markt zu bleiben und nicht entweder aufgespaltet oder verboten zu werden. Ja, so viel zu TikTok. Ja, also ich steige langsam nicht mehr so ganz durch. Ja, die ganze Zeit hin und her und es hieß, sie kommen nach Europa und jetzt kommen sie noch viel früher und jetzt kommen sie doch nicht. Ich bin mal... Ja, schauen wir mal, was da bis zum Ende des
Ich möchte da gerade nicht im Hiring-Prozess stecken, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt wohl, weil sie haben mich kürzlich erst geheiert, wie blöd, ne? Neues Büro aufgebaut. Und jetzt erstmal, naja, man wird sehen. Es ist, es wird einigen Hörern, glaube ich, leid tun, weil ich habe das von vielen gehört.
Da warten viele drauf.
Dass viele drauf warten, ja, genau.
Ja.
Und viele ganz spannend.
Wir bleiben dran, würde ich sagen.
Und sobald es wieder was Neues gibt, werdet ihr es hören. Ja, genau. Was haben wir noch? Ein paar Zahlen sind rausgekommen. War ja wieder Quartalsberichtszeit. Erstmal von der Plattform Group. Die hat ihre Prognose für 2024 erhöht. Hatten wohl ein sehr, sehr positives Q1 mit einem Year-over-Year-Wachstum von plus 18% und glauben, dass sie jetzt einen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro und einen EBITDA von 26 bis 30 Millionen Euro schaffen. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht ganz so gut lief es bei Otto im ersten Quartal. Da stagnieren die Zahlen weiterhin vor sich hin. Ist ganz interessant, so ein bisschen, wie man die Pressemitteilung liest und wenn man die Interpretationen liest. Aber also die Otto Group sagt, wir haben uns behauptet in einem schwierigen Umfeld. Viele Marktbeobachter sagen, sie stagnieren weiterhin vor sich hin und kommen nicht vom Fleck. Ja, ich verlinke euch einfach mal zwei Varianten, dann könnt ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden.
Wie ist denn Flo's Meinung dazu? Stimmt, weil ihr seid doch mit Otto recht nah vernetzt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Also ich finde es auch spannend. Also Otto leichter Rückgang. Spannend ist halt immer, wie die vereinzelten Geschäftsbereiche von Otto sich halt entwickeln. Ne? Und was man schon sieht, das ganze Retail-Geschäft halt sinkt. So, und das Markt und die Marktplatzsparte wächst. So, was jetzt erstmal irgendwie sehr positiv häufig dargestellt wird, ist aber gar nicht so rein positiv halt zu bewerten. Man sieht ja auch bei Otto, dass es da durchaus irgendwie einige personelle Unruhen gab. Es wurden Vorstände entlassen und. Und ich weiß auch, dass Otto im Innern da durchaus irgendwie zwischen den beiden Abteilungen, was das Retail-Geschäft angeht und das Marktplatzgeschäft angeht, durchaus im Konflikt steht. So. Und es heißt nicht unbedingt dann, dass die Plattform allgemein wächst, sondern dass sich einfach Umsätze verschieben zwischen den beiden Bereichen und unterm Strich, wie ihr jetzt schon gesagt habt, sogar ein kleiner Rückgang da ist. Und was ich dann vielleicht noch irgendwie ergänzen würde, also erstmal festhalten, okay, Retail-Geschäft sinkt, Marktplatzgeschäft steigt,
beides in Summe geht aber ein Tick halt irgendwie dann vom gesamten GMV zurück. Das Advertising-Geschäft bei Otto, ganz interessant, das wächst. Das ist ja auch, wenn man sich mal die Geschäftszahlen 23, 24 anschaut, das Advertising-Geschäft um 39% halt gewachsen. Und da sieht man eben schon, dass die ähnlich wie andere große Plattformen da auch eben als feste Erlösgröße eben darauf schauen und darauf setzen, irgendwie in die Zukunft gerichtet. So, das heißt, irgendwie neben diesen beiden Kernbereichen, Retail-Geschäft, Marktplatzgeschäft, ist, glaube ich, immer mehr so dieses Advertising-Geschäft etwas, auf das man schauen sollte. Da ist eine sehr positive Entwicklung. Otto sagt ja immer noch selbst von sich selbst, dass sie die größte Online-Shop sind. Und mal ein bisschen gucken, je nachdem, wie man da, was für einen Maßstab man da anlegt und wie man das genau definiert. Positive wie auch negative Sachen, und da lohnt es sich genau, das Ganze zu beobachten jetzt über die nächsten Quartale.
Absolut, ja. Zahlen gab es auch vom Kaufland, Marktplatz. Der ist wohl 2023 umsatzseitig um 3% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Also da geht es jetzt um im Endeffekt das GMV vom Marktplatz. So habe ich zumindest die Meldung verstanden. Und da habe ich mir gedacht, okay, 3% ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte dafür, wie stark, also zum Beispiel die Anzahl der Händler wächst auf dem Kaufland-Marktplatz. Hast du da auch irgendwelche Insights, Florian?
Müsste ich jetzt nochmal genau reinschauen. Ich meine, Kaufland geht ja gerade jetzt irgendwie in neue Länder, expandiert da recht stark, gerade jetzt irgendwie in die osteuropäischen Länder. Da wird man mal sehen, was sie da abgreifen können. Sind das aber auch die Infos, die mir da vorliegen, und viel tiefer bin ich da jetzt auch noch nicht eingetaucht, weil ich mir eher den internationalen Bereich da gerade genauer anschaue.
Ja, wird man sich anschauen müssen, denke ich. Trotzdem ein spannender Marktplatz, finde ich. Und vor allem eben durch diese osteuropäische Expansion etwas, was man auf dem Zettel haben sollte.
Da hat übrigens, ein kurzer Kommentar noch, da hat übrigens auch Allegro, die ja absoluter Platzhirsch sind in Polen, ein bisschen Sorge vor. Klar, es haben auch schon andere versucht, in Amazon und Co. da einen vernünftigen Markteintritt zu schaffen. Ne, da muss man einfach sagen, hat Allegro sich mal stark behaupten können. Jetzt ist aber der große Unterschied, dass Kaufland eben mit diversen Filialen dort schon irgendwie vor Ort ist. Und das halt eine ganz, ganz andere Infrastruktur halt. Und natürlich auch eine andere Bekanntheit. Guckt Allegro sich das gerade schon ganz, ganz genau an. Und das ist, glaube ich, somit so die spannendste Kennzahl jetzt auch, was Kaufland angeht jetzt in diesem Jahr. Inwieweit werden sie in der Lage sein, in den Ländern, wo sie eben auch schon ein Filialnetz haben, wie stark halt irgendwie Fuß zu fassen, weil hier in Deutschland ist es einfach ein extremer Verdrängungswettbewerb. Und da frage ich mich so ein bisschen, was da Wachstumshebel sein können gegen Amazon und Co. Aber irgendwie in Polen hat man eine andere Ausgangslage. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz interessante Zahlen werden könnten.
Ich habe auch das Gefühl, dass Polen ein super, super spannendes Wachstumsgebiet ist für Seller, und da noch ganz, ganz viel Luft drin steckt.
Wenn man es richtig macht, genau.
Ja.
Ja, zwei kleine Sachen nehme ich noch mit, weil das eigentlich prima zu unserem Thema passt heute. Nämlich PayPal hat so eine Art Einstieg ins Werbegeschäft angekündigt. Sie wollen eine Werbeplattform schaffen und damit natürlich auch dem Retail-Media-Trend ein bisschen hinterherlaufen. Und andererseits habe ich gestern von Malte Karstan gelesen, dass Google Ads jetzt auch direkt auf Amazon Produktlistings verweisen können. Das war wohl bisher nicht so. Florian, das weißt du bestimmt viel besser als ich. Malte hat geschrieben, da könnten jetzt auch kleine Händler ohne eigenen Online-Shop profitieren, die bis jetzt Google Ads nicht nutzen konnten. Klang für mich irgendwie auch so, als würde Google ganz gerne am Retail-Media-Boom zumindest ein bisschen mitverdienen.
Ja, genau, ich hab's auch gelesen. Ich bin auch ehrlicherweise heute Morgen erst aus dem Urlaub gekommen, darum für mich ganz spannend, ne? Ich bin auch dabei, ganz bewusst zu verarbeiten. Ich war auch in Italien so, muss jetzt erstmal eine Menge Wein und Pasta und Pizza loswerden. So ein bisschen nehme ich das hier noch mit in den Morgen. Ich bin aber, was so die Beziehung von Google zu Marktplätzen angeht, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil es für mich immer so einen Fadenbeigeschmack hat. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass die Marktplätze mit die größten Werbekunden auch von Google halt sind. Auch in Kaufland, aber natürlich auch in Amazon halt teilweise auf bestimmten Kategorien massiv Traffic einkaufen, auch über Google Ads und Co. Und dann den Kategorie-Traffic teilweise extrem hoch bringen und irgendwie die Verkäufer sich dann denken, Mensch, ich verkaufe gerade super viel, scheint ja sehr gut zu laufen in meiner Kategorie. Es kriegen aber gar keine Insights darüber, wie viel Werbung gerade auf Google geschaltet wird und wie viel externer Traffic dann eben auch umgeleitet wird. Und da würde ich mir irgendwie viel mehr Transparenz von allen wünschen. Ich meine, eBay hat da ein bisschen mehr Transparenz als ein Amazon Kaufland und Co. Aber darum bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was jetzt Integration von Google angeht. Und ja, wir werden jetzt irgendwie transparenter, es gibt mehr Möglichkeiten und Co. Weil bisher sind sie es alle nicht. Und ich glaube, die Marktplätze haben auch so ein bisschen Angst bzw. Vorsicht, da so eine volle Transparenz zu schaffen.
So, jetzt wird es aber wirklich höchste Zeit, dass wir mal über das Thema der Woche, nämlich über Retail Media, etwas ausführlicher sprechen. Und da habe ich mal ein bisschen in meinen Zahlen gekramt. Musste ich sowieso am Anfang Mai machen, weil ich da die Retail Media Night, das Vorabend-Side-Event von der OMR, moderieren durfte und da in Moderationen mit Panel-Teilnehmern saß zum Thema Retail Media. Da habe ich damals schon ein bisschen geguckt. Und ja, Retail Media ist die Werbeform, die weltweit am schnellsten wächst in den letzten Jahren. Allein in diesem Jahr werden sich wohl die weltweiten Ausgaben für Retail Media um 20% erhöhen. Also es wächst wie blöd. Der größte Player ist natürlich Amazon. Man sagt so ungefähr 37% der gesamten Retail Media Ausgaben landen aktuell bei Amazon. Aber alle anderen Marktplätze ziehen nach und nach nach und wollen natürlich ihre eigenen Retail Media, also ihren eigenen Anteil vom Retail Media Kuchen ganz gern abhaben. Und interessant auch noch, habe ich gefunden, innerhalb von Europa ist Deutschland der Markt, in dem am meisten für die Werbeform Retail Media ausgegeben wird, nämlich 1,7 Milliarden US-Dollar in 2023. Also, da geht's ganz schön ab.
Und sag mal, Ingrid, die 37,5% für Amazon, sind die global Amazon oder sind die in Europa?
Das ist global.
Okay. Ja. Weil also, wir waren letzte Woche, und da würde ich mich jetzt auch Flo's Meinung interessieren, letzte Woche war ich auf der Score in Zürich. Und da hatten wir einen spannenden Gast, Ed Sanders, der hat über Temu und die Werbeausgaben von den ganzen chinesischen Playern gesprochen. Und da sind eigentlich fast allen die Kinnladen runtergeklappt, ehrlicherweise. Wie viel Retail-Media-Budget die da reinpumpen in die Märkte, anders kann man es irgendwie auch nicht ausdrücken. Und damit halt auch wirklich Macht nicht, aber also so krass ihre Marktstärke ausbauen.
Da muss man ein bisschen aufpassen mit der Definition. Also das habe ich auch bemerkt, dass Retail Media ist nicht in jeder Studie das Gleiche. Also worüber ich heute vor allem sprechen möchte, ist die Werbung, die Marken und Retailer, das Geld, das die Marken und Retailer bei einem Marktplatz lassen, um dort zum Beispiel eine Sponsored Ads zu buchen oder so, ja, das halt dann bei Amazon landet. Wenn Temu für seine eigene Plattform wirbt, ist das für mich in dieser Definition kein Retail Media, wird aber oft in vielen Studien trotzdem miteinander vermischt. Deswegen widersprechen sich auch viele Zahlen.
Aha, okay, good to know. Ja. Dann müssen wir jetzt, worüber wir sprechen.
Genau. Aber vielleicht jetzt mal, Flo, als du bist ja jemand, der, wie du vorher sagtest, schon seit 2016 dich mit dem Thema beschäftigt, hast du auch bemerkt, dass in den letzten ein, zwei Jahren das einfach wahnsinniges Rennen angefangen hat?
Ja, total. Also ich glaube, das Thema gibt es schon recht lange. Wie gesagt, als wir so 2015, 2016 gestartet sind, gab es auf Amazon ja auch schon automatische Ads. Automatisch bezieht sich immer so ein bisschen auf das Targeting. Das heißt, irgendwie kann ich entscheiden, wo meine Produkte platziert werden, wenn ich Werbung schalte. Und das ging damals eben nur kontextuell basiert. Und das heißt, das automatische Targeting, das heißt, man gibt Amazon immer 10 Euro und Amazon bestimmt dann basierend auf den Produktinformationen, Mensch, wo wird das Produkt eigentlich angezeigt? Auf welchen Produktseiten, zu welchen Suchbegriffen und Co. So, und das heißt, Werbung gibt es da schon recht lange. So, und es hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt, aber irgendwie ist gefühlt Retail Media so ein Buzzword, was sie da jetzt rübergelegt haben. jetzt ist es auf einmal in aller Munde und das Trendthema schlechthin, aber an sich gibt es das schon recht lange. Ich finde es auch interessant, die Zahl, die du geäußert hast, nämlich, dass Amazon da der Platzhirsch ist. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. So. Und wenn wir uns jetzt mal die Q1-Ergebnisse von Amazon anschauen, dann wächst das Advertising-Geschäft, und meine ich das Retail-Media-Geschäft, das wächst um plus 24%. Ne? Die sind halt schon jetzt halt auf einer extremen Skala unterwegs, muss man berücksichtigen. Die lagen da jetzt beim Umsatz irgendwie bei 11,8 Milliarden. Aber auch bei den ganzen anderen Plattformen, ne? Jetzt Q1-Ergebnisse von eBay zum Beispiel, auch da wächst das Advertising-Geschäft um plus 20%, ne? Obwohl das Advertising-Geschäft von eBay halt noch ganz, ganz weit entfernt ist von dem von Amazon, ne? Und trotzdem haben wir ein starkes relatives Wachstum. Wir haben am Anfang schon über die Otto-Geschäftszahlen von 23/24 gesprochen, und auch da ist das Retail-Media-Geschäft irgendwie stark am Wachsen mit irgendwie plus 39%. Das heißt, da geht's überall los, überall voran. Das Extreme finde ich, dass Amazon eben das schon auf solcher Skala mit Milliardenumsätzen betreibt heute und trotzdem noch so stark wächst. Das ist irre. Wir arbeiten ja auch sehr eng zum Beispiel mit den Entwicklungsteams, die die Werbelösungen bei den Plattformen halt bauen, zusammen. Das machen wir. Wir sind mit Product Teams von Amazon, die in Seattle sitzen, im Austausch. Wir sind aber auch irgendwie mit den Entwicklungsteams von Otto im Austausch. Und Anfang letzten Jahres war das, meine ich, da sagte ein Produktentwickler von Otto: Mensch, Amazon hat, was die Werbelösung angeht, da einen Lamborghini hingestellt, und wir fahren gerade Skateboard. So, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das zeigt einfach, wie lange Amazon schon in dem Geschäft ist, auf welcher finanziellen Skala sich bewegen, aber auch welche technologische Infrastruktur die über die Jahre gebaut haben. Das heißt, man darf sich jetzt nicht täuschen lassen, wenn man jetzt sagt, ein eBay wächst um plus 20% oder das Autogeschäft wächst irgendwie 39%. Ja, ist alles gut und das sind auch vernünftige Beträge. Aber trotzdem sind die von den Umsätzen, die über das Werbegeschäft kommen, aber auch von der technologischen Infrastruktur ganz, ganz weit entfernt noch von dem, was Amazon heute bietet. Und das ist natürlich insbesondere für Marken so eine besondere Situation, weil sie natürlich die Ansprüche, die sie auf Amazon erlernt haben an Werbelösungen, auf die anderen Plattformen transferieren und sich dort dann häufig enttäuscht werden, weil einfach noch lange nicht irgendwie alle Möglichkeiten da sind. Es sind noch nicht alle Werbeformate möglich, es sind noch nicht alle Targetings möglich, die Aussprünge sind nicht genau, die Sales-Attribution, das heißt der Zeitraum nach einem Klick zum Beispiel, wo ein Verkauf noch einer Kampagne zugewiesen wird, ist anders und. Und da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass die verschiedenen Plattformen dann ihren eigenen Weg gehen wollten, mit eigenen Benennungen und. Wir wollen individuell sein, wir wollen neu sein. Da hat es jetzt glücklicherweise ein Shift gegeben in den letzten Monaten, dass sie sagen, Mensch, wir wollen die Marken nicht alle ganz neu wieder von null ausbilden, weil wir eigene Namen und Co. einführen, sondern wir orientieren uns so ein bisschen an den bestehenden Standards, das heißt Sponsor Products, Sponsor Brands, Sponsor Display Ads und Co., um einfach dieses Education-Thema uns nicht ganz so schwer zu machen, dass es plattformübergreifend einheitlich ist und das ist auch genau das Richtige in meinen Augen.
Was sind denn so die Marktplätze, Flo, wo du sagen würdest, die sind im Retail-Media schon gut aufgestellt? Weil es hat sich ja, ich meine, ich würde mal behaupten, die letzten Jahre war es eigentlich immer hauptsächlich Amazon und dann war so der und der macht jetzt auch ein bisschen was. Das hat sich jetzt ja schon nochmal geschiftet, würde ich sagen, die letzten 2 Jahre. Aber wer hat denn da so... Welche Advertising-Plattformen von den Marktplätzen kann man wirklich, ich meine, ernst nehmen?
Ja, ja, total spannend. Ja. Ich glaube, es kommt, also erstmal, welchen Marktplatz ich nehme, kommt, glaube ich, immer sehr stark auf die Kategorie an, in der ich stattfinde. So, weil wir haben an Amazon natürlich so ein All-in-Everything-Store. Bei dem Otto, die ja auch sagen, wir wollen das auch sein, würde ich tatsächlich eher mal sagen, schaut euch die Kategorie Home and Living so an. Da sind die wirklich, wirklich, wirklich stark. Aber ob es jetzt irgendwie Kategorien wie die 7% Mehrwertsteuerkategorien sind, weiß ich nicht. Ne? Und genauso hat ja auch eBay im ganzen Bereich Autoteile und so einfach irgendwie eine absolut starke Kategorie. So, was heißt das einmal so vorweg, das sollte auf jeden Fall Teil sein von der ganzen Entscheidung. Wenn man jetzt aber wirklich mal nur in die Werbelösung reinzoomt, muss man sich so ein bisschen fragen, okay, was haben wir für eine technische Infrastruktur und wie wirkt sich diese dann eben auch auf die Möglichkeiten für Marken aus? Denn da haben wir schon extreme Unterschiede. Ne? Also Amazon hat von Anfang an alles selbst entwickelt. So, das heißt, die haben natürlich eine sehr, sehr gute Integration der eigenen Daten, weil sie eben diese ganzen Möglichkeiten, Sponsor Products, Sponsor Brands und Co. eben eigenständig aufgebaut haben. Ne? Wo andere Marktplätze wie in Kaufland zum Beispiel früher auf Partner gesetzt haben. Ne? Es gibt quasi eine Software, die man als Marktplatz beziehen kann, die letztendlich diese Sponsor Products Retail Media Lösung dann mitbringt. Ne? Das ist Mabaya. Und die wird von den meisten Marktplätzen auch verwendet. So, wenn man mal Mabaya aufschaltet auf den eigenen Marktplatz, hat man die Möglichkeit, eben Sponsored Products und so anzubieten. Trotzdem schränkt diese Lösung Mabaya natürlich irgendwo ein Stück weit auch ein im Hinblick irgendwie auf Datennutzung, Flexibilität und Co. Ne? Weshalb sich zum Beispiel so ein Otto, die auch Mabaya in der Vergangenheit genutzt haben, sich jetzt im März letzten Jahres dazu entschieden haben, die Lösung umzustellen auf eine eigenentwickelte Lösung. Ne? Das ist so ein bisschen ein Schritt zurück, dann nachher wieder zwei Schritte nach vorne, weil man da mehr Möglichkeiten hat. So, und wenn wir uns jetzt die Marktplatzlandschaft anschauen, dann haben wir da natürlich verschiedene Filter, die man darüber legen kann, das bewerten kann. Ne? Also Sponsor Products ist, glaube ich, so das Werbeformat, was fast alle haben. Das hatten Amazon, Otto, Kaufland, Mediamarkt Saturn, eBay, Boll, C-Discount, Rewe, Douglas und Co. Das heißt, also fast alle haben dieses Format Sponsored Products. Wenn es dann irgendwie zum Format Sponsor Brand geht, der Unterschied ist letztendlich, also bei Sponsor Products wird ein Produkt einfach in den Suchergebnissen zu bestimmten Suchbegriffen integriert oder eben auf Produktseiten und die Sponsor Brand Kampagne ermöglicht nochmal etwas mehr Abgrenzung, meistens irgendwie auf bildlichem Wege für Marken, dass man nochmal ein Markenlogo on top einblendet, ein schönes Bild und ne, dass einfach so ein bisschen mehr Kopfkino da entsteht. Und das ist aber von der technischen Umsetzung her schon schwerer, weshalb das halt nur ein Amazon oder ein Mediamarkt Saturn halt haben. Dann haben wir den ganzen Bereich Display Ads. Nochmal, das ist eine etwas andere Form vom Targeting. Da geht man dann eher irgendwie auf Audiences ein, während man bei Sponsored Products eher so auf Keywords bietet, also auf Suchbegriffe oder auf bestimmte Produktseiten, wo man das Produkt platzieren möchte. Da ist es bei den Displays dann doch eher so, dass man auf Audiences geht. Ne? Zum Beispiel irgendwie zeigt mein Produkt allen Leuten, die meine Produktseite besucht haben in den letzten 30 Tagen und nicht gekauft haben, als Beispiel. Oder ich zeige mein Produkt einer Zielgruppe an, die irgendwie gerade Kinder im Grundschulalter hat oder sowas. Ne? Und das haben da auch wieder mehr. Das hat ein Amazon, hat ein Sponsor Display, ein Otto, ein Kaufland, ein Douglas, ein eBay, Boll und Co. So, das heißt, so da einmal, was die Werbeformate angeht, haben wir schon Unterschiede, insbesondere Sponsor Brands, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Walzen. Dann kommen wir aber in die nächste Kategorie, in die nächste Spalte sozusagen, und das ist das Targeting. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das Targeting bestimmt letztendlich, wie genau ich steuern kann, wo meine Werbeanzeigen angezeigt werden. Und da gibt es wirklich riesen Unterschiede. Ne? Da ist Amazon ganz klar als Platzhirsch vorne. Bei Amazon kann man ganz genau einstellen, zu welchen Suchbegriffen möchte ich erscheinen, auf welchen Produktseiten möchte ich erscheinen. Aber ich kann auch Retargeting umsetzen, ich kann kontextbasiertes Targeting umsetzen und. Also gibt es unglaublich viel. Da zieht ein Otto immer mehr nach und ermöglicht auch immer mehr Targeting-Formate. Das war auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb Otto eben auch gesagt hat, Mensch, wir wollen eine eigene Lösung entwickeln und uns nicht diese bestehende Struktur von externer Software wie Mabaya einfach nur nutzen. Das heißt, Otto veröffentlicht da gerade sehr, sehr viel und profitiert jetzt von diesem Umbau. Aber auch ein Kaufland, die ganz eng zusammen mit der Lösung Mabaya zusammenarbeiten und die entwickelt sich natürlich auch weiter. Ne? Als Otto Mabaya noch genutzt hat, konnten die gar kein Keyword-Targeting zum Beispiel schalten. Geht auch heute auf Otto nicht, wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann hoffentlich kommen. Aber Kaufland hat sich mit Mabaya mittlerweile so weit entwickelt, dass auch ein Kaufland jetzt Keyword-basiertes Targeting ermöglicht, kategoriebasiertes Targeting, kontextbasiertes Targeting und so weiter. Und bei den ganzen neuen Plattformen, dazu zähle ich jetzt auch mal die ganzen Baumärkte und Co., also alle, die jetzt irgendwie neu im Bereich Retail Media und dann klassischerweise mit Sponsored Products anfangen, die haben eigentlich meistens nur eine Targeting-Möglichkeit und das ist automatisches Targeting. Das heißt, ich gebe dann ein gewisses Budget rein als Marke, sagen wir mal, irgendwie, ich bin bereit, mein Produkt mit 100 Euro zu bewerben, am Tag, im Monat, wie auch immer. Und die Plattform entscheidet dann, oder die zugrunde liegende Technologie, wo wird mein Produkt basierend auf den Inhalten der Produktseite, das heißt, was habe ich für Keywords dahinterlegt und Co., ausgespielt. So, das heißt, man kann aber nicht so richtig feintunen. Das heißt, ich möchte ja im besten Fall herausfinden, was wir ja auch von unseren Kunden machen, okay, zu welchen Suchbegriffen performt mein Produkt eigentlich wie gut. Das heißt, was habe ich für Conversion Rates, wie was habe ich für eine Profitabilität auf dem Suchbegriff und im besten Fall möchte ich ja für mich die Targetings identifizieren, die für mich das größte Wachstum bei der bestmöglichen Profitabilität halt haben. Und das habe ich natürlich bei diesem automatischen Targeting nicht. So, das heißt, da kommt man nachher relativ schnell dann irgendwie in einen Optimierungsengpass rein, weil man in diesem automatischen Targeting nicht so viele Optimierungsmöglichkeiten hat. So, das heißt, im Targeting nochmal ganz große Unterschiede in den Plattformen. Und dann vielleicht noch zwei kurze Rubriken. Welcher Marktplatz ermöglicht überhaupt Self-Service? Das heißt, für Marken über Agenturen jetzt wie uns, aber auch für Marken selbst in-house, bewusst Werbung schalten zu können. So, das macht ein Amazon natürlich, das macht ein Otto natürlich. Da gibt es aber auch andere wie ein Mediamarkt, Saturn. Also die ermöglichen das eben nicht, so, sondern da hat man dann klassischerweise irgendwie WKZs oder so, die gibt man halt an und der Marktplatz setzt das dann um für einen. Und da haben wir ganz häufig dann eben eine gewisse Intransparenz und Marken sind da unzufrieden. Und dementsprechend ist da nochmal ein großer Unterschied. Das heißt, wer bietet heute Self-Service? Das ist ein Amazon, ein Otto, ein eBay, ein Boll, ein Zdiscount. Und da werden früher oder später auch alle hinkommen, aber sind eben heute noch nicht alle. Und dann vielleicht zu guter Letzt noch so die Wettbewerbsintensität, weil gerade jetzt im Bereich Sponsor Products, Sponsor Brands, Displays und so hat man ja so ein auktionsbasiertes Abrechnungsmodell hinter. Das heißt, man kann sich bei bestimmten Targetings gegenseitig hochbieten. Ne? Wenn jetzt irgendwie 10 Anbieter sagen, Mensch, ich will irgendwie zu dem Suchbegriff Handyhülle als erster angezeigt werden, dann gibt jeder ein gewisses Gebot halt ab und sie überbieten sich immer um jeweils 1 Cent, ne? Bis dann irgendwie klar ist, wer der Höchstbietende ist und genau, und wer das dann bekommt. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Das heißt, es geht da nicht nur um jetzt den höchsten Geldbetrag, den man bereit ist zu zahlen, sondern es geht eben auch um die Performance-Werte des Produktes. Das heißt, wie gut oder wie attraktiv ist ein Produkt zum Beispiel für einen Suchbegriff und wie hoch sind die Kaufwahrscheinlichkeiten. So, das ist natürlich für den Marktplatz auch wichtig, weil die auch nachgelagertes Provisionsgeschäft natürlich haben, wenn sie ein Produkt verkaufen. Das heißt, da soll das Produkt auch mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit angezeigt werden. Aber das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig und interessant zu schauen, wie viele Wettbewerber schon auf einem Marktplatz sind, weil wenn auf Amazon ganz viele Wettbewerber sind, habe ich natürlich erstmal höhere Klickpreise, weil ein höherer Wettbewerb da ist, wohingegen ich auf ganz neuen Marktplätzen, zum Beispiel jetzt ein Otto, wenn jetzt das Keyword-Targeting kommt, da hat man erstmal wenig Wettbewerb auf einzelnen Keywords, dann geht so ein ganz spannendes Fenster auf, wo man natürlich die Möglichkeit hat, dann früh ja auf Suchbegriffe Werbung zu schalten oder zu bestimmten Placements, zu bestimmten Zielgruppen und Co. Und da dann eben mit günstigen Klickpreisen viele Verkäufe generiert. Und da ganz spannend, da sagen dann Plattformen eben auch, okay, es gibt eine Korrelation zwischen erfolgreichen Verkäufen über Werbung zu der Entwicklung von organischen Rankings. Das heißt, je besser meine Werbung funktioniert, desto besser kann ich auch Produktrankings aufbauen. Das ist auf jeden Fall ein Fenster, was bei neuen Marktplätzen auf jeden Fall, was absolut zu nutzen gilt für Marken. Mhm. Genau.
Das war jetzt eine Menge Infodump, nur da für euch nochmal der Hinweis, ein Kollege vom Flo hat da auch eine tolle Übersicht dazu geschrieben, die würde ich für Smoothsell Blog, die würde ich euch unten auch nochmal verlinken, zum nochmal nachlesen. Ich würde gerne auf ein paar von den Punkten, die du genannt hast, ein bisschen genauer eingehen. Also vor allem auf die Geschichte mit dem Targeting, da habe ich auch auf der Retail Media Night immer wieder gemerkt, wenn du die Leute fragst von den einzelnen Marktplätzen, macht ihr Targeting? Also ja, klar. Und dann guckst du ein bisschen genauer rein und dann stellst du halt fest, ja, da sind wir wieder beim Lamborghini und beim Skateboard. Da sind die Unterschiede halt riesengroß. Einerseits aufgrund der technischen Mängel, muss man einfach so sagen. Aber habe ich da festgestellt, und das war mir neu, auch ein bisschen aufgrund von, wie soll man sagen, einer internen Kultur darüber, wie sehr man mit seinen Daten offenherzig umgehen möchte oder nicht. Ne? Weil also für Brands und Retailer ist ja Retail Media deswegen eine interessante Form zu werben, weil der Marktplatz eigentlich auf einem großen Datenschatz sitzt. Der sollte dir eigentlich genau beantworten können, wie gut deine Ad auf diesem und jenem Keyword funktioniert, wie gut sie konvertiert, was du tun musst, damit sie besser konvertiert. Müsste ja eigentlich alles wissen. Die verraten es aber nicht immer. Mhm. Also wir hatten da ein paar interessante Diskussionen, wo es eben, also einige Marktplatzvertreter meinten, ja, sie halten das strikt getrennt. Die Advertising-Daten werden vom Retail-Daten komplett getrennt gehalten. Und man dachte, okay, wo ist dann der Punkt? Ja, also für einen Advertiser, warum sollte ich dann großartig jetzt zum Beispiel auf Douglas oder so werben, wenn ich nicht an diese Retail-Daten rankomme? Andere sind da total offenherzig. Wie ist da dein Eindruck dazu? Also wie geht Amazon mit diesem Thema um? Wie gehen andere Plattformen damit um?
Ja.
wie viel Daten geben die wirklich
aus? Ja, total spannende Beobachtung. Also für mich ist der Erfolg vom Retail-Media-Geschäft oder von dem allgemeinen ganz großen Bereich Retail-Media extrem an Datentransparenz halt geknüpft. So, und wenn man sich da mal den Pionier, nämlich Amazon, anschaut, dann ist es immer, ist es so, dass Amazon immer auch diverse Analytics-Formate veröffentlicht hat, damit man eben auch so eine Art Customer Journey eben sichtbar machen kann. Ne? Das heißt, irgendwie zu, an welchem Punkt kommt der Kunde oder der potenzielle Kunde mit meinem Produkt irgendwie in Kontakt und wann kauft er. Und je transparenter ich damit bin, desto erfolgreicher wird auch das Format. Denn wenn man sich jetzt einfach nur mal anschaut, Mensch, ich track beispielsweise nur den letzten Klick, bevor ein Produkt gekauft wird. So, dann kann das funktionieren und dann kriegt man eine gute Profitabilität halt irgendwie raus. Aber viel, viel spannender ist es ja, auch für die Plattform jetzt an sich, zu schauen, okay, inwieweit kriege ich auch Klicks, die vorher stattgefunden haben oder Impressionen eines Produktes,
ja, die Customer Journey halt,
sichtbar gemacht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mir so einen ganzen Funnel anschaue, dann steht ganz oben erstmal Awareness. So, da geht es dann erstmal darum, dass ich erstmalig mein Produkt irgendwie in Kontakt trete. Das wird Amazon zum Beispiel die DSP, das ist jetzt nicht die Display-Advertising-Lösung von Amazon. Da sind wir auch Partner, betreuen da viele Marken bei und helfen denen zu wachsen. Und da geht es bei dem Format häufig darum, dass man erstmal Awareness für ein neues Produkt schafft. Das kann man auch auf Twitch und Co. überall machen. Und da wird aber häufig noch nicht gekauft. So. Wenn ich jetzt aber sage als Plattform, ich bringe diesen Kauf, der eventuell erst ein paar Klicks später, ein paar Tage später, ein paar Wochen später stattfindet, mit dieser Impression, die am Anfang stattgefunden hat, irgendwie auf Twitch oder sonst wo, verknüpft das und zeigt dem Werbenden, also der Marke, okay, schau mal, da hat's angefangen. Dann ist das ja die Daseinsberechtigung oder auch das Eintrittstor für die Marke zu sagen, okay, ja, ich verstehe die Sinnhaftigkeit, warum ich auch diese Awareness-Kampagne am Anfang geschaltet habe, also mache ich es weiter. Das heißt, je mehr Daten ich teile, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Marken den Zusammenhang von Kampagnen und einem letztendlichen Kauf, auch wenn der später stattfindet, erkennen und folglich auch mehr investieren. So, und man sieht das jetzt auch beim Otto und Co., die jetzt mit der Zeit immer mehr Analytics-Formate auch rausbringen. Denn je mehr Daten ich teile, desto mehr enable ich Marken, auch eigenständig das Geschäft irgendwie zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die mich im besten Fall aus Plattformperspektive dazu befähigen, mehr zu investieren im ganzen Funnel. Ne? Oben, in der Mitte und eben auch unten. Und das ist eine Challenge, wo eigentlich alle Marktplätze ansetzen müssen. Das ist aber sehr komplex. So, und dementsprechend verstehe ich total, warum es jetzt noch nicht alle machen. Ne, da sind wir wie bei diesem Lamborghini-Skateboard-Vergleich. Aber für mich muss sich jede Plattform mittel- und langfristig dahin entwickeln, wenn sie eben den Anspruch haben, da eine Full-Funnel-Retail-Media-Lösung bieten zu wollen.
Ich finde das interessant, dieses, weil du sagst, sie müssen sich dahin entwickeln. Das hat ja auch was mit einer internen Einstellung zu tun. Ja? Also sind wir weiterhin ein Marktplatz, auf dem Produkte verkauft werden, oder sind wir jetzt eine Werbefläche oder sind wir irgendwas dazwischen? Da hatte ich mal auch ein Gespräch mit der Heike Lari von Zalando, die dort für das Retail-Media-Geschäft zuständig ist, und die meinte so nett, dass sie ja sofort losgehen würde und zum Beispiel die Checkout-Seite von Zalando für externe Werbekunden öffnen würde, als Werbeplattform. Ja, hier kannst du werben. Und das haben ihr dann aber die Retail-Kollegen quasi verboten, weil sie diese Fläche viel lieber für Shop-interne Werbung nutzen. Also einfach, das war mir nicht bewusst, wie viel Widerstreit da auch herrscht bei eben der Definition, mit was sind wir denn jetzt eigentlich und wo ist unser Unternehmenskern und wer schafft hier an? Also wer sagt, das können wir jetzt Werbekunden zur Verfügung stellen und was nicht. Lass uns vielleicht noch mal kurz zurückgehen zu dem Thema, woran die Marktplätze gerade so arbeiten. Und da vielleicht noch mal auf das Thema Self-Service eingehen. Das ist ja nun auch so eine Sache, bei der es sehr verschiedene Definitionen gibt. Ich habe da auch von allen gehört, dass sie da gerade dran arbeiten und das verbessern wollen. Weil natürlich jeder Kunde zu ihnen kommt und sagt, warum kann ich das nicht machen wie bei Amazon? Welche Plattform ist denn schon am weitesten in Sachen Self-Service? Abgesehen von Amazon.
Da würde ich tatsächlich jetzt gerade ein Otto und ein Kaufland Stirn an Stirn, also Kopf an Kopf sehen. Ein Kaufland arbeitet wirklich, das darf man nicht unterschätzen, extrem eng damit zum Mabaya zusammen. Ne? Und vielleicht ist Kaufland da auch gerade einen Tick weiter noch, weil die natürlich jetzt schon solche Sachen wie Keyword-Targeting und so ermöglichen. Ne? Das heißt, da hat man im Self-Service mehr Möglichkeiten. Ein Otto holt aber gerade extrem aus. Ne? Das war so dieses ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Und diese zwei Schritte werden jetzt gerade eher zu drei, vielleicht sogar vier Schritten, ne? Weil sie natürlich einfach viel mehr Entwicklungsflexibilität da halt haben. Ne? Die veröffentlichen jetzt gerade eine neue Analytics-Möglichkeit auch, ist vor einigen Wochen rausgekommen. Da gibt es aber jetzt ist so ein Teil-Rollout, letztendlich da kommt immer mehr. So, das heißt, durch diese geschaffene Flexibilität von Otto werden die sich mittelfristig, so meine Meinung, an der Werbelösung von Kaufland, weil Kaufland eben da in Anführungsstrichen mal nur diesen Partner eben, diese enge Partnerschaft mit Mabaya da halt hat, vorbei entwickeln, weil Otto die eigenen Plattformdaten viel, viel individueller noch verarbeiten kann. Aber wenn du mich jetzt heute nach dem Status Quo fragst, ist Kaufland ein bisschen weiter vor Otto. Ich glaube aber, dass Otto sich vorbei entwickeln wird und eBay muss die Beine in die Hand nehmen und da jetzt auch irgendwie Gas geben. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass das Advertising-Geschäft von eBay wächst, ne, um plus 20% jetzt im ersten Quartal. Aber wir haben bei eBay aktuell auch das Targeting und so angeht einfach noch viel zu wenig Möglichkeiten. Da muss eBay so ein bisschen schauen, dass sie da nicht den Anschluss verlieren, weil das Kopf-an-Kopf-Rennen hinter Amazon liefern sich gerade eher Otto und Kaufland.
Mhm. Spannend. Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber eine Frage nehme ich jetzt noch mit. Ich habe bei meiner Recherche heute Morgen einen schönen Satz gelesen, dass sich Retail Media zur versteckten Steuer für E-Commerce-Plattformen entwickelt. Fand ich eine schöne Zuspitzung, weil es ist natürlich schon ein bisschen was dran. Ne? Also je mehr momentan, natürlich freuen sich die Marktplätze, dass sie, dass ihre Retail-Media-Umsätze wachsen. Was heißt denn das jetzt für Händler und Brands, dass der Verkauf auf Marktplätzen noch teurer wird, weil man ohne Retail-Media überhaupt nicht mehr kann? Auch abseits von Amazon?
Ja, schöner Satz. Glaube ich, trifft es ein Stück weit irgendwie ins Schwarze. Ich meine, grundsätzlich hat jede Marke ja die Möglichkeit zu entscheiden. Also wenn wir sind jetzt im Seller-Modell, sind, wenn da verhandelt man WKZs rein, die sind aber eher auch alle sinken. Ne? Aber bleiben wir jetzt mal bei der freien Wahl, ob ich Retail Media mache oder nicht. An sich hat man die freie Wahl, aber wenn man sich jetzt mal die Entwicklung auf den Plattformen anschaut, irgendwie auch nicht. Denn der Anteil der gesamtverfügbaren Slots in so einer auf so einer Suchergebnisseite oder auf so einer Produktseite, der Anteil der Slots, die durch Werbung besetzt werden, der nimmt immer weiter zu. Und dementsprechend, wenn ich sichtbar sein möchte auf einer Plattform, komme ich um das Thema Werbung eigentlich gar nicht mehr drumherum. Also wir sehen bei vernünftig ausoptimierten Accounts im Schnitt, also wir verwalten ja für unsere Kunden in Summe irgendwie hohe achtstellige Werbebudgets und neunstellige Umsätze auf Plattformen irgendwie wie Amazon. Also jetzt die Kunden in Summe so. Und da sieht man schon so einen Share von 40% des Umsatzes, der über Advertising kommt und 60%, der irgendwie organisch stattfindet. So. Und das ist in den letzten Jahren natürlich immer weiter gestiegen. Nicht, weil wir jetzt sagen, ihr müsst das tun, sondern weil die verfügbaren Positionen auf den Plattformen immer mehr organische fallen weg, also unbezahlte, und dafür kommen mehr bezahlte halt irgendwie hinzu. Und dementsprechend müssen Marken sich natürlich irgendwie auch die Frage stellen, wie stark beherrsche ich diese Disziplin Advertising und wie sehr kriege ich, und das ist irgendwo auch unser Job, verlässliche Profitabilitätswerte hin. So, und was wir irgendwie gerade bei vielen Marken, mit denen wir die Zusammenarbeit neu starten, sehen, dass sie die große Challenge haben, dass ganz viel ihrer Werbeumsätze sagen, ja, wir haben so eine tolle Profitabilität, ist alles super. Aber wenn man jetzt mal genauer reinzoomt, kommen ganz viele Werbeumsätze eben aus Markensuchen und Markensuchbegriffen und Co. Und darauf Werbung zu schalten, ist natürlich im höchsten Grade Quatsch, weil die Kunden wahrscheinlich, dass die Produkte eh gekauft hätten. Unabhängig von der Werbung. Und irgendwie man belügt sich dann so ein bisschen selber, weil was man sich eigentlich anschauen muss, sind die Suchbegriff jetzt als Beispiel, wo der Kunde noch nicht weiß, bei welcher Marke er kauft, sondern er sucht allgemein irgendwie das Keyword Handyhülle zum Beispiel, und dann eben da verlässlich Neukunden zu gewinnen und das zu einer von mir akzeptierten Profitabilität, wo ich weiß, ich verdiene damit Geld. Das ist in meinen Augen ein ganz erfolgskritischer Faktor, auf den es auch in den nächsten Jahren ankommen wird, wenn Marken irgendwie auf Marktplätzen erfolgreich sein wollen. Und dementsprechend, ja, man kann es sehen irgendwie als entsprechend als Steuer, die da zusätzlich irgendwie hinzukommt. Aber wir auch in der echten Welt haben auch die Möglichkeit, da Steuern zu sparen. Und wenn man die Werbekampagnen da richtig optimiert, kann man diesen Steuersatz dann eben auch gering halten zu einer Profitabilität, die für mich als Marke irgendwie akzeptabel ist. Und das muss das Ziel sein. Es ist nicht einfach, ganz ohne Frage. Aber da muss man ran, wenn man irgendwie seine Daseinsberechtigung mittel- und langfristig auf Marktplätzen sicherstellen will.
Mhm. Wird diese Verknüpfung von Retail Media und Profitabilität oder direkter Conversion sozusagen immer erhalten bleiben? Oder siehst du da auch ein Szenario, in der es irgendwann eine Werbefläche ist, wie ein Out-of-Home oder ein TV-Spot oder so, dass du halt einfach als ein Nespresso oder eine andere große Marke mit Anzeigen auf Amazon unterwegs sein musst? Ganz egal, ob die sich letztlich lohnen oder nicht. Oder siehst du das nicht kommen?
Also ich glaube, am Ende ist es keiner Marke egal, ob sie sich lohnt oder nicht. Es kommt immer ein bisschen aufs Ziel an. Ne? Also Brand Awareness oder Profitabilität, je nachdem, was ich möchte. Aber am Ende möchte ich ja immer Produkte verkaufen. So, und das ist letztendlich dann ein Thema der Auswertbarkeit und des Trackings. Und auch ein Nespresso ist sicherlich extrem daran interessiert, wie eben auch so Out-of-Home-Werbung, mal ganz, ganz runtergebrochen, irgendwie auf einen Kauf, der immer in der Zukunft stattfindet, irgendwie einzahlen. Ne? Und da bieten jetzt Plattformen wie Amazon, eben auch mit der Amazon Marketing Cloud, Möglichkeiten, diese Customer Journeys eben sichtbar zu machen, damit man eben weiß, okay, ja, das Produkt wurde jetzt gekauft, aber vor ein paar Wochen wurde die Anzeige das erste Mal da gesehen. Das ist eben die Journey, die da genommen wurde. Ne? Und da sind wir jetzt gerade im ganz, ganz spannenden Schritt, diesen ganzen Funnel eben zu verknüpfen. Wird immer Marken geben, denen das Thema Brand Awareness und Branding etwas wichtiger ist. Es geht natürlich auch nicht immer nur ums Verkaufen. Manchmal geht es ja auch darum, dass man irgendwie eine bestimmte Positionierung als Marke hat, was besonders nachhaltig oder ein bestimmtes Engagement zeigt und. Aber im Grunde geht es eben darum, Sachen eben auswertbar zu machen. Ne? Und da sehe ich im ganzen Bereich Retail Media eben auch einen großen, großen Vorteil gegenüber den herkömmlichen Kampagnentypen. Da glaube ich, wird es immer mehr hingehen, dass Dinge messbar werden. Dann wird wahrscheinlich keine Marke sagen, auch wie ein Nespresso-Mensch, mich interessiert das gar nicht, was da nachher rauskommt. Sondern wenn ich die Daten irgendwie halt sehe, wird das ein zusätzliches Entscheidungskriterium sein. Da muss es in meinen Augen auch hingehen.
Hm. Ja, Flo, ich muss diese spannende Diskussion jetzt leider an der Stelle beenden und sagen, wir lassen das als Schlusswort so stehen, weil wir reden schon fast eine Stunde über Retail Media. Aber es ist halt auch einfach ein richtig großes Thema. Vielleicht war es zu groß für eine Folge. Vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal wiederholen. Jedenfalls vielen Dank für deine Insights und deine Meinungen dazu. War sehr interessant.
Total gerne. Vielen Dank für die
Einladung. Tschüss.
Ciao, ciao. Bis dann.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.